Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Willkommen bei Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalts. Das Gesprächsformat ist ein Porträtformat und heute stellen wir die Künstlerin Linda Grüneberg vor.
Grüß dich. Hallo, grüß dich.
Linda Grüneberg wird heute von ihrer Arbeit erzählen, von einer Entwicklung, die sie gemacht hat. Und mein Name ist Anne Seiler. Ich stelle die Fragen und ich beginne auch mit den einfachsten Dingen. Also wie du heißt, das wissen wir jetzt schon. Meine zweite Frage ist, wie alt bist du und wo kommst du her?
Ich lebe und arbeite in Halle. Ursprünglich komme ich aber aus der Oberlausitz, aus Sachsen. In der Nähe von Bautzen liegt das und ich bin 41 Jahre alt.
Linda, und wie würdest du deine Profession beschreiben? Also, was bist du?
Ich würde mich als freischaffende Künstlerin bezeichnen. Also, ich bin Grafikerin, aber gelernt bin ich eine Bildhauerin. Ich komme sozusagen aus der Bildhauerei. Und über mein Studium, über meinen künstlerischen Werdegang bin ich zur Grafikerin geworden.
Das ist eine sehr spannende Geschichte, die du uns gleich erzählen wirst. Und zunächst einmal noch eine Frage, die ich auch allen GesprächspartnerInnen hier stelle. Was verbindest du mit der Kunststiftung?
Die Kunststiftung ist für mich seit vielen Jahren auch ein Förderer oder ein Raum, der meine Arbeit sichtbar macht.
Und sichtbar machen, das ist das Stichwort. Wir wollen hier über Arbeiten reden, die normalerweise ja angesehen werden. Oder wir reden immer über Arbeiten, die über das Auge funktionieren, die meiste Zeit zumindest. Auch deine Arbeiten tun das. Wir haben hier aber ein Audioformat, deswegen wollen wir deine Arbeit zum Klingen bringen. Du hast hier was mitgebracht. Neben mir liegt eine große Mappe.
Ja, es ist zum einen ist es ein großes Arbeitsbuch mit ganz vielen Studien zu meinen Grafiken. Das sind Form- und Farbexperimente. Dann habe ich Papierfaltung mitgebracht, die als Druckstock mir dienten für eine Serie. Ich habe ein Textil mitgebracht, was ich einmal an einem großen Holzwebrahmen gewebt habe. Und noch kleine Arbeitsproben zum Anfassen von Japan-Papier, auf dem ich auch ganz viele meiner Grafikserien gedruckt habe.
Das werden wir uns gleich mal zu Gemüte führen, auch mal anfassen zusammen. Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, die man auch damit machen kann. Aber bevor wir dahin kommen, kommen wir zu dieser spannenden Frage, wie kommt man als Bildhauerin zur Grafikerin? Das klingt nach einem langen, intensiven Weg.
Also angefangen hat es mit einer Ausbildung zur Holzbildhauerin in Berchtesgaden. Das dauerte 3 Jahre und danach habe ich ein Studium an der HFPK Dresden angefangen im Fachbereich Bildhauerei. Und ich kam ja als Holzbildhauerin ja von der Figur und auch das Thema der menschlichen Gestalt hat mich da noch sehr begeistert. Ich habe auch noch am Anfang meines Studiums figürlich gearbeitet und modelliert und habe aber da ganz schnell gespürt, ich möchte eigentlich dieses Statische auflösen. Ich bin auf die Suche gegangen nach Bewegung, die meine Arbeiten vielleicht auch durch Wasserdampf oder Nebel oder durch andere Materialien wie Glas, also Figuren in Glas zu machen, wo Licht reinkommt und man mit Transparenz und Transluzenz arbeitet, irgendwas, diese Schwere dieser Figur aufzulösen.
Kannst du das mal einem Beispiel erklären, als dir das bewusst wurde? Ich möchte, dass sich diese Figur bewegt.
Ja, eine meiner Figuren, die ich im Vorstudium oder im Grundstudium gemacht hatte in Dresden, die hatte ich zum Beispiel aus Kinderknete modelliert. Es war eine sehr aufwendig modellierte Figur, aber diese Möglichkeit, dass dieses Material jederzeit verformt werden kann und sie nicht fest wird und damit vergänglich ist, das war für mich ein Ansatz der übertragenen Bewegung, dass das Material nicht für die Ewigkeit da ist.
So, dann hast du angefangen zu experimentieren, du hast es gerade erzählt. Und wie ging es dann weiter? Weil zum Papier ist dann doch noch ein langer Weg.
Ja, ich habe mich irgendwann, da bin ich schon dann an die Burg Giebichenstein nach Halle gewechselt, mich für das Material Papier entschieden. Das war 2011. Und Papier ist für mich ein sehr universelles Material. Es hat zum einen sehr viel eine plastische Qualität, aber auch eine grafische Qualität. Und es ist, mich fasziniert, es ist ein sehr natürliches Material, aber es auch ist auch, Holz, ja? Also es, genau, es ist mit dem Holz verwandt, es sind natürliche Fasern, aus denen es hergestellt wird. Aber im Vergleich zum Holz ist es sehr leicht und es ist sehr alltäglich und überall verfügbar. Und es gibt es in sehr unterschiedlichen Qualitäten und Haptiken bis hin zu Japan-Papieren, die sehr hauchdünn und transparent werden. Es gibt auch sehr schwere oder handgeschöpfte Papiere, die wieder einen ganz anderen Charakter haben. Das hat mich sehr fasziniert.
Das hast du im Studium kennengelernt und da hattest du dann auch Möglichkeiten, das erste Mal dich damit experimentell auseinanderzusetzen, oder war das dann schon in der Kunststiftung?
Das war noch während meines Studiums. Ich hatte während des Studiums Papierinstallationen gemacht. Ich habe das sehr zerknüllt und Landschaften daraus geformt oder riesen Papierschiffe gefaltet, die wie an einem Mobile im Raum hingen und sich bewegt haben. Und ich hatte auch einen Kurs im Papierschöpfen belegt und da hatte ich das erste Mal ein zerknülltes und gefaltetes Papier in Papier eingeschöpft, in Papierlagen dazwischen gelegt und das in das Papier wie verschlossen. Und plötzlich war diese dreidimensionale Form des Papiers in eine Zweidimensionalität überführt worden und es hatte aber trotzdem noch den Anschein der Plastizität und das war ein Punkt in meinem Studium, wie so ein Wendepunkt, wo ich dann angefangen habe, zweidimensional zu arbeiten.
Das Spannende ist, da kommen wir auch noch drauf, ist von der Dreidimensionalität zur Zweidimensionalität und dann aber wieder zur Dreidimensionalität. Und das ist das, was den Prozess beschreibt mit der Arbeit, die du jetzt gerade machst, oder?
Ja, die Dreidimensionalität ist optisch immer noch spürbar in meinen Grafiken. Die ist mir auch als Bildhauerin, ist das immer noch auch ein wichtiger Moment, auch mit Farbe und Strukturen auch eine Räumlichkeit in den Grafiken zu erzeugen. Eine Plastizität, eine Illusion von Plastizität auch mit reinzubringen.
Du hast das Seminar besucht, du hast diese dreidimensionale Papierplastik gemacht und wie ging es dann weiter?
Genau, da war schon der Punkt gefasst, dass ich mich auf das Papier konzentriere oder auch beschränke. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in meiner künstlerischen Arbeit, dass ich mich immer sehr stark einschränke. Und seit 15 Jahren ist Papier mein Arbeitsmaterial. Und für diesen Überführungsprozess war mir das wichtig, dass ich bin in die Druckgrafik sozusagen übergewandert von der Figur. Und das, was ich aber abgedruckt habe, waren Papierobjekte. Das waren, in meinem Diplom waren das Papierfaltungen. Ich habe auch eins mitgebracht für dich, Anne, um das mal zu sehen und anzufassen. Es ist wie so ein kleines Quadrat, was gefaltet wurde aus einem A4 großen Blatt. Und die Faltung, die dabei rauskommt, hat unterschiedliche Höhen und Tiefen. Es ist wie ein ganz feines Relief, was die Faltung erzeugt.
Das erinnert so ein bisschen an einen Weihnachtsstern, einen noch nicht ausgeschnittenen. Aber wenn man da so drüber fasst, dann merke ich also Stellen, da sind mehrere Lagen Papier übereinander. An anderen kleinen Stellen vielleicht nur eine oder zwei. Also das fühlt sich total schön an, auch weich, das ist weiches Papier. Gefällt mir gut, die Faltung 1.
Das ist wie gesagt nur mein Druckstock, den sieht man dann gar nicht bei der fertigen Arbeit. Und ich habe insgesamt im Diplom 15 verschiedene Faltungen angefertigt. Manche davon waren symmetrisch gefaltet, andere asymmetrisch, weil ich es natürlich auch viele, viele Male immer angefasst habe. Sieht man da auch meine Handspuren drauf. Aber nochmal zur Frottagetechnik.
Du hast diese Papierstücken, also dieses, die Faltung 1 und andere Faltungen zusammen verarbeitet in einer Drucktechnik, um dann die Arbeit zu kreieren.
Also die Faltung ist wie ein Druckstock für mich. Und die Frottage ist meine Drucktechnik. Und die kennt man auch aus Kindertagen, indem man eine Münze unter ein Blatt Papier gelegt hat und darauf dann mit einem Bleistift drüber schraffiert hat. Und diese Technik habe ich für mich perfektioniert. Mein Bleistift ist in meinem Fall eine Walze mit Druckfarbe. Ich habe die ersten Jahre immer monochrom gearbeitet, also immer mit Schwarz. Und mein Papier, was ich drüber gelebt habe, war zu meinem Diplom ein Transparentpapier. Man sieht durch das Transparentpapier das, was noch unten drunter liegt. In meinem Fall liegt ja die Papierfaltung unten drunter. Und um den Prozess noch zu erklären, wie ich diese Grafiken, wie daraus Grafiken entstanden sind, ich habe sozusagen die Papierfaltung, diesen Druckstock, unter meinem Transparentpapier liegen und gehe oben drüber mit einer Walze. Und die,
da ist Farbe dran
und die Faltungen, die weiter oben liegen, die nehmen die Farbe, da reibt die Walze am stärksten die Farbe ab, also die werden ganz dunkel und die Stellen der Faltungen, die tiefer liegen, da kommt weniger Farbe hin. Und damit entsteht ein Abdruck dieser Faltung, der unterschiedliche Grauwerte hat und sehr plastisch wirkt. Also man hat das immer noch, diesen Anschein und die Wiedergabe dieser Papierfaltung. Aber es ist halt nicht mehr dreidimensional, es ist nichts Plastisches mehr, sondern es hat es wie übertragen auf dieses Papier. Und das Schöne ist auch bei dieser Frottage-Technik, dass sie sehr simpel ist. Es ist eine sehr einfache, auch wieder sehr Jahrtausende alte Drucktechnik, die das, was unten drunter liegt, ja 1:1 überträgt. Aber jeder Druck wird mit der Hand durchgeführt, ohne Maschine, ohne Druckpresse. Und jeder Druck wird anders, weil je nachdem, welche Farbe, wie viel Farbe ich auf der Walze habe, wie stark ich aufdrücke, wie oft ich rüberwalze, ist jeder Druck anders. Und die Grafiken entstehen, indem ich diese Drucke aneinanderreihe. Und so habe ich die Drucke Reihe für Reihe untereinander angelegt auf dem Papier. Und wieder zu teilen, bin ich wieder von vorne, habe ich angefangen, wieder den Druck übereinander zu lagern. Bis zu 3 unterschiedlichen Lagen habe ich gedruckt. Mit mehreren 1000 Einzeldrucken sind einzelne Grafiken daraus entstanden.
Dann hat dich dieses Thema nicht mehr losgelassen und du hast weiter experimentiert. Linda Grüneberg, kann man das so sagen?
Absolut. Es ist wie ein kleines grafisches Labor und Experimentierfeld, was mich seit 15 Jahren nicht loslässt. Und es gab immer wieder Wandlungen und Weiterentwicklungen in diesem Prozess.
Dann nimm uns doch mal mit.
Genau, wir haben bei meinem Diplom an der Burg Giebichenstein angefangen, wo der Druckstock meine Papierfaltung war und ich monochrom gedruckt habe. Und dann hatte ich nach meinem Studium eine sehr schöne Ausstellung besucht in Dresden von der Künstlerin Judith Raum. Sie hat sich mit den Textilarbeiten des Bauhaus beschäftigt. Sie hatte ganz viele Arbeitsbücher ausgestellt mit textilen Arbeitswebproben. Sie hat ganz viele Textilien nachweben lassen zum Anfassen, dass man mal das Haptische selber spüren kann. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich ganz viel Parallelen zu meinen Diplomen gesehen habe, dass meine Grafiken, die ich so schichtweise Reihe für Reihe aufgebaut habe, auch was sehr Textiles und Stoffliches schon in sich hatten. Und ich habe auch, wie die Weber am Bauhaus damals, Arbeitsbücher angelegt, weil ich damals schon im Diplom ganz viele Musterproben angefertigt habe mit meinen unterschiedlichen Faltungen, weil immer, wenn man die Faltung anders dreht und anordnet, entstehen andere Binnenstrukturen und andere Verflechtungen. Und genau, das war schon erstmal ein ganz schöner, langer Prozess des Suchens, welche Strukturen interessieren mich, welche wirken besonders plastisch. Und aus einer Auswahl sind dann die großen Arbeiten entstanden. Ja, nach meinem Studium waren es vor allem dann die textilen Strukturen. Geometrisch ist es ja bei mir immer und abstrakt ist es auch immer.
Ja, das können wir uns ja mal gemeinsam angucken und du zeigst mal, was von der Erfahrung aus dieser Ausstellung oder von deinem Umgang mit den Textilien, die andere KünstlerInnen gemacht haben, was da bei dir hängen geblieben ist, was dir wichtig geworden ist, was in den Prozess eingegangen ist und wie das sozusagen auf deine Arbeit gewirkt hat. Deswegen ja auch die Mappen hier.
Ja, ich habe in dieser Ausstellung ganz viele Parallelen zu meiner Diplomarbeit festgestellt. Aber ich habe auch festgestellt, die Beziehung zu dem Bauhaus, dass die Weberinnen genauso materialsensibel waren oder auch diesen handwerklichen Prozess sehr stark eine Rolle spielte in ihrer Arbeit. Und eine weitere Parallele war dieses systematische Denken, was die Weber auch haben. Sie sind auch sehr eingeschränkt in ihrem Feld, in ihrem Webrahmen. Er gibt ein Feld vor und sie haben ja immer nur die horizontale und vertikale Linie. Aber aus der Überkreuzung und Schichtung von diesen vertikalen und horizontalen Linien entwickeln sie Muster, die so unterschiedlich sind und so vielfältig und unerschöpflich sind. Das hat mich sehr fasziniert und dieses systemische Denken hatte ich auch schon in meiner Diplomarbeit drin, wo ich mir auch selbst so Notationssysteme überlegt habe, die immer verbildlichen, wie ich diese Faltungen verrückt und angelegt habe. Und nun war meine Intention, ich möchte gerne weben. Ich möchte gerne diesen Webprozess in die Grafik überführen. Also es ist wieder eine plastische Technik, die ja auch das Weben, das Textil hat ja auch so ein ganz feines Relief, wie meine Papierfaltung. Und wie kann ich das in das Papier überführen? Und da hatte ich unterschiedliche Ansätze gefunden.
Also du hast auch quasi einen Rahmen, das ist das...
Mein Rahmen ist das Blatt Papier.
Ist der Rand vom Papier, ist also die Begrenzung. Ne? Und was sind jetzt deine zwei Ansätze gewesen? Und das kannst du uns dann auch mal zeigen.
Genau, ich habe etwas mitgebracht für dich. Der erste Ansatz war, ich webe einfach selbst. Ich webe mit Papierstreifen und erzeuge die Papierstreifen, wenn die verwebt oder verflochten sind, erzeugen ja auch ein Relief, wie bei meinen Faltungen. Und das habe ich wiederum wie die Faltungen unter mein Blatt Papier gelegt, bin mit meiner Walze wieder drüber und habe diese gewebten, geflochtenen Strukturen wieder auf mein Papier übertragen.
Die Papierstreifen, die kann man gut erkennen. Also du hast Papier in schmale, vielleicht so 7 mm Streifen geschnitten und hast die dann verflochten. Tatsächlich, wie man früher Blumenkränze geflochten hat oder auch im Kindergarten haben wir, glaube ich, so Tischsets, so Untersetzer geflochten, sowas in dieser Richtung. Natürlich viel, viel feiner und natürlich viel größer auch. Also das sieht nach wahnsinnig viel Arbeit aus.
Das ist jetzt A3 in einem Arbeitsbuch. Das ist nur eine Arbeitsprobe sozusagen gewesen für dann größere Arbeiten.
Ja. Und man sieht, du hast also quasi auf der Größe des Blattes ja mit ganz, ganz vielen Streifen, die du dann immer wieder überrollt hast, eine Struktur geschaffen. Und das sieht tatsächlich aus wie, ja, wie ein Stück Teppich vielleicht. Auch so, ja, das ist eine Webstruktur.
Genau, das Textile wird trotzdem übertragen, finde ich. Auch dass es jetzt ein Druck ist, ein Abdruck, nimmt es ganz viel dieser Plastizität mit. Man hat immer die Lust, mal drüber zu streichen, weil man nicht glaubt, dass es flach ist, weil es immer noch sehr räumlich wirkt in den Abdruck.
Aber allein der Prozess, den du beschreibst, wie lange sitzt man an so einer Arbeitsprobe?
Ja, unterschiedlich. Also das dauert schon in der Größe A3 schon einen ganzen Tag. Und wenn ich aber einen Druckstock für eine große Grafik webe oder flechte, dann habe ich da eine Woche nur an diesem Druckstock gesessen und den vorbereitet für den Druck. Da hatte ich schon sozusagen das Gewebte in mein Papier aufgenommen, aber es hat mir immer noch nicht gereicht. Weil,
aber erstaunt warst du trotzdem, oder?
Es ist eine schöne Grafikserie daraus entstanden. Aber ich wollte dem Weben weitergehen, weil das Weben ja vor allen Dingen mit unterschiedlichen Farben arbeitet und unterschiedlichen Farben stärken. Und da hatte ich dann weiter geforscht. Wie könnte ich das in meine Arbeit überführen? Und kam dann zu der Idee, dass ich die einzelnen Kett- und Schussfäden wie am Webstock, dass ich die drucken muss. Das heißt, ich habe erst parallele Papierstreifen auf einer Matrize befestigt. Das ist wieder wie mein Druckstock gewesen, der so ein Relief erzeugt. Und habe erstmal den Kettfaden gedruckt. Parallele Streifen in einer Farbe. Dann habe ich einen neuen Druck drüber gelegt mit den Schussfäden, also ein horizontal parallele Streifen drüber gemacht und hatte schon mal eine Rasterstruktur mit einer anderen Farbe und dann konnte ich wieder vertikal eine neue parallele Streifen drüber drucken und so habe ich in den einzelnen Druckschichten wie so ein Gewebe erzeugt, was sich immer weiter verdichtet hat und vernetzt hat und am Ende auch den Charakter eines Textilen hat, es aber in unterschiedlichen Farben und Strukturen. Hier habe ich eine kleine Arbeitsprobe mitgebracht, die hatte ich auch damals, habe ich dann angefangen, auf so hauchdünnen Japan-Papier zu drucken, was nur 9 Gramm schwer ist und auch was Transparentes hat. Und was ich jetzt Anne hier zeige, ist eine Papierprobe, die dann aus der nächsten Grafikserie entstanden ist, wo sich diese grafischen textilen Strukturen schon wieder anfangen aufzulösen, wieder mehr freie Räume sich dazwischen zu bilden, sie wieder leichter, luftiger und wieder abstrakter werden. Also mir geht es immer um eine Vielfarbigkeit, aber auch immer um eine Farbharmonie. Die Grafiken spielen meistens so in Pastelltönen, dass ich ähnliche Blautöne kombiniere. Je nach Blatt. Jedes Blatt hat eine ganz andere Farbigkeit und Struktur. Genau, und wie ein Gewebe. Und das waren noch Grafiken, da war ich noch sehr daran interessiert, wirklich das Textile abzubilden, also den Werkstoff Textil. Und jetzt in meinen jüngsten Grafikserie Nummer 8 werde ich immer abstrakter. Es geht mir gar nicht mehr um das Material Textil oder um den Webprozess, sondern ich bin jetzt gedanklich angekommen an dem Punkt, wie die Weberinnen ihre Entwürfe machen und sich um ihre Komposition machen. Und am Bauhaus, was mich bis heute sehr fasziniert und inspiriert, aus den Grundformen, Kreis, Quadrat, Dreieck, Linien, wie man daraus spannende Kompositionen herstellt. Und meine jetzige Grafikserie ist auf schweren, festen Büttenpapier, was handgeschöpft ist, was so einen weichen Büttenrand aufweist. Mit der neuen Grafikserie habe ich auch meine Drucktechnik verändert. Ich mache jetzt nicht mehr Frottage, so wie jetzt in den letzten 13 Jahren, sondern seit 2 Jahren mache ich den Schablonendruck. Und das bedeutet, es ist wieder eine sehr rudimentäre, einfache, simple Drucktechnik, die ich mit meinen Händen ausführen kann, wo wiederum jeder Druck wieder ein Unikat wird, den ich sehr steuern kann. Und da lege ich eine Schablone auf mein Büttenpapier. Und diese Schablone, da ist eine Grundform ausgeschnitten. In dem Fall ist es der Halbkreis. Und ich nehme einen Stupfpinsel. Ich habe mal einen mitgebracht, um es vorzuführen.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie hört sich deine Arbeit an? Genau, sehr gut.
Und die Farbe wird mit so einem Stupfpinsel aufgetragen. Der Stupfpinsel hat so ganz feste, kurze Borsten. Und die Farbe wird über die Schablone so aufgetupft, nennt sich das.
Du hast jetzt hier dieses Büttenpapier, wir haben noch keine Farbe, und die Schablone draufgelegt und du klopfst jetzt quasi die Farbe in das Papier, oder?
Genau, also es ist kein Pinsel, mit dem man die Farbe aufstreicht, wo man dann so die Streichspuren sieht, sondern man sieht so wie so kleine Punkte, wie so kleine Pixel letztendlich, die man so übereinander so verdichtet. Ich verdichte sozusagen die Farbe nach und nach. Ich führe das mal vor, wie das klingt, wenn ich arbeite. Ein sehr ungewöhnliches Geräusch für einen Pinsel, weil der stupft statt streicht. Und so kann ich jeden Druck sehr einzeln steuern und arbeite auch mit Farbübergängen, Farbverläufen, wo ich auch kleine Schattierungen stupfen kann. Das sind wieder mehrere hundert einzelne Abdrucke, die ich auf das Papier setze.
Und da kommen wir auch kurz zu der Ausstellung, wo gerade deine Arbeiten zu sehen sind. Das ist die Ausstellung in der Kunststiftung hier im Neuwerk, die Twist heißt. Und da hängen Arbeiten von dir. Wie viele?
18 Arbeiten sind hier in der Kunststiftung ausgestellt.
Mit genau dieser Technik.
Genau, da kann man auch, das ist eine serielle Arbeit, die 40 Grafiken umfasst. Ich habe sozusagen eine Auswahl getroffen und alle Arbeiten beschäftigen sich mit dem gleichen Thema. Ich habe mich wieder sehr beschränkt auf eine geometrische Form, das ist der Halbkreis. Und aus dem Halbkreis und verbindenden geraden Linien habe ich Muster entwickelt. die das Feld des Papieres ausfüllen und wo man durch leichte Abwandlungen und Farbvariationen diese Vielfalt darin ablesen kann. Für die Serie habe ich da 15 verschiedene Farbtöne herausgearbeitet.
Wir haben diese Halbkreise, die so ineinander übergehen. Es bleibt trotzdem, also geometrisch, ne? Also es ist jetzt hier nicht ein Durcheinander, sondern es gibt immer noch diese geraden Linien, vertikal wie auch horizontal. Ich habe mich so ein bisschen an eine Tapete erinnert gefühlt. Das hörst du aber gar nicht so gerne, oder?
Nee, das begegnet mir sehr oft, diese Assoziation, weil das Erste, was man sieht und wahrnimmt aus seinen alltäglichen, wir sind ja umgeben von Strukturen und Mustern. Und natürlich kommen manchen Menschen die Tapete in den Sinn. Aber es gibt ja für mich einen großen Unterschied zwischen einem rein dekorativen Intuition, nach der man arbeitet. Und wenn man Kunst schafft, geht es um mehr als nur das bloße Sichtbare und Dekorative, sondern da gibt es eine eigene Sprache, die man spricht und die man vermitteln möchte und was man zeigen möchte. Man möchte ja hinter das Bild noch viele andere Ebenen sichtbar machen. Und da, ich möchte durch meine Arbeitsbücher und durch die ganzen Serien, die ich ausstelle oder wenn ich auch mehrere Grafiken zeitgleich zeige, dann sieht man, hat man einen Blick in diesen Kosmos, in diese Welt, die mich beschäftigt. Und das ist ein Suchen und Experimentieren mit diesen feinen Strukturen, wie eine Weberin auch, die ihre Webproben anlegt, um zu sehen, welche Muster wirken wie auf mich und werden wie räumlich und wie kann ich mit Farbe Spannung erzeugen oder eine Räumlichkeit. Welchen Bild möchte ich, welchen Farbcharakter geben?
Ist es auch stimmungsabhängig bei dir? Oder bist du, wenn du in einer Serie drin bist, da auch drin, bis sie abgeschlossen ist? Zum Beispiel hier in der Ausstellung in Twist.
Ja, das war auf jeden Fall eine Serie, die mir sehr leicht von der Hand ging, die mir sehr viel Freude gemacht hat, weil es sehr gut geflossen ist. Ich mache die Entwürfe für die Grafiken im Vorhinein, dass ich mir Kompositionen baue und auch schon die Farben dann überlege. Aber in der Ausführung des Druckes entstehen dann auch nochmal Abwandlungen, dass ich doch nochmal einen kleinen anderen, die Komposition doch nochmal leicht verändere. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass es leichte Abweichungen gibt, dass jeder Druck nicht richtig sich leicht voneinander verschiebt oder unterscheidet, dass so kleine Fehlerchen in der Arbeit drinne sind, die dieser Strenge trotzdem eine Lebendigkeit geben.
Linda Grüneberg, was bewegt dich bei deiner Arbeit? Was ist das Bedürfnis dahinter?
Das würde ich als ein Grundbedürfnis beschreiben. Also die ersten abstrakten Darstellungen von Menschen, die sind 70.000 Jahre alt. Also in den Höhlenmalereien hat man nicht nur Höhlenzeichnungen gefunden von Jagdszenen und von menschlichen Darstellungen, sondern auch schon von Mustern und Ornamenten. Und so alt ist dieses Bedürfnis, sich auch abstrakt darzustellen oder auszudrücken. Und ich habe nochmal dir ein kleines Beispiel mitgebracht von meinem 4-jährigen Sohn, der gerade anfängt zu zeichnen. Und wie jedes kleine Kind auch, fängt man ja an mit diesen Kopffüßlern. Also man macht einen Kreis mit zwei Augen und einem Mund und darunter ein Körper noch ohne Hals.
Drei rote Manneken sehe ich.
Genau, und auch die Sonne, die immer gerne gemalt wird. Und nach ein paar Blättern hat er angefangen, horizontale und vertikale Linien zu zeichnen, zu einem Raster. Man könnte nun natürlich sagen, mein Kind sieht natürlich viel meine Arbeiten oder ahmt mich nach, das muss ich gerade verneinen, so viel Zeit habe ich gar nicht oder kann mein Kind gar nicht mit ins Atelier nehmen. Aber ich finde, das ist ein gestalterisches Grundbedürfnis, was ich auch nachgelesen habe, was viele Kinder haben, die in dem Alter, wenn sie anfangen, sich visuell auszudrücken, auch Strukturen einfach zeichnen und Muster weisen auch über unser alltägliches
können die hinausweisen, die können einen mitnehmen in einen abstrakten Raum, der zeit- und raumlos ist, der sich nicht mit dem Abbild unserer Umgebung, unseres Alltags beschäftigt, sondern in einen anderen Raum. Und deswegen muss so ein Ornament auch gerne in der Religion verwendet, im Buddhismus oder im Islam, um sich dem Göttlichen, um sich etwas Höherem zuzuwenden und in einen meditativen, freien Zustand zu geraten.
Und das ist das Bedürfnis?
Das ist auch für mich ein Bedürfnis. Während des Arbeitens, durch das ich ja die Handgriffe immer wiederhole, immer die Drucke aneinander setze, ist das mit der Zeit auch ein sehr kontemplativer, meditativer Zustand, den ich entwickle. Aber das höre ich auch ganz oft von Leuten, die sich meine Arbeiten anschauen, dass sie diese Konzentration und diese Ruhe in diesen Arbeiten spüren und sehen und das ein besonderer Reiz ist an diesen Blättern.
Liebe Linda Grüneberg, deine Arbeiten, die jetzt im Twist in dieser Ausstellung hier in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt zu sehen sind, die sind im Rahmen eines Stipendiums entstanden. Wie viel Zeit hattest du denn da und wo warst du?
Genau, das Stipendium hatte ich 2024. Das ging ein halbes Jahr lang. Und in dem Stipendium habe ich wieder eine neue Grafikserie angefangen und einen neuen Ansatz gefunden, weiterhin mit dem Thema Textil zu arbeiten. Und meine Brücke zum Textilen ist das Patronenpapier. Patronenpapier sieht auf den ersten Blick aus wie ein normales Millimeterpapier, hat aber eine ganz andere Rasterung. Es ist ein bisschen größer, es hat nur 8 Kästchen, 8 auf 8 Kästchen. Und dieses Patronenpapier benutzen die Weber für ihre textilen Entwürfe, um ihre Rapporte, ihre Musterrapporte zu entwickeln für ihren Webstuhl. Und dieses Patronenpapier habe ich in einem eigenen Druckstock auf Büttenpapier aufgedruckt. Mhm. Das ist sozusagen wie der Untergrund, die erste Ebene meiner Grafik ist dieses feine Millimeterraster. Und darauf setze ich mit dem Schablonendrucktechnik Halbkreise und Linien und verbinde sie zu Muster. Der Antrieb ist, dem Betrachter zu zeigen, ihn damit in meine Welt zu holen oder zu sensibilisieren für das, was hinter den Bildern steht für einen Denkraum und für eine Beschäftigung.
Was steht da für ein Denkraum? Kannst du das beschreiben, näher beschreiben? Wenn du dir selber vielleicht mal eine Grafik anguckst, siehst du da, also betrachtest du da den Prozess? Betrachtest du da diese, was bei mental da passiert ist bei dir? Oder das Ergebnis?
Ja, es ist ein Suchen nach Schönheit. Also Schönheit ist ein Ziel, was mich auch seit langem beschäftigt. Das rührt auch noch von meinem Kunststudium in Dresden her. Hatte ich 2 wichtige Konsultationen mit Professoren, denen ich meine Arbeit gezeigt habe. Und die haben mir zu mir gesagt, ja, die sind sehr schön. Und ich habe das am Anfang, war das wie so mit Beleidigung, weil der Professor, das war eher so ein Punk und in der Klasse hat man eher mit so ganz roughen Arbeiten, mit Materialien gearbeitet, mit Müll, mit Abfallstoffen und das war alles ganz dirty und ich kam mit meinen sehr feinen Papierarbeiten da an und dann hat er aber gesagt, nee Linda, das ist keine Beleidigung, sondern das ist einfach eine Qualität, die auch nicht jeder kann. Nicht jeder kann schöne Dinge machen oder hat die Sensibilität für dieses Feine und bleib einfach dran. Und das habe ich mir seitdem verinnerlicht und gesagt, okay. Und das suche ich in jeder meiner Arbeiten, suche ich nach Reduktion, nach einer Farb- und Formharmonie. Jetzt in der neuen Serie geht es viel um Symmetrie, also die Muster, die ich mache, sind symmetrisch, was auch wieder sehr viel Ruhe und Konzentration auch reinbringt. Und das möchte ich auch gerne den Betrachtern vermitteln.
Harmonie war auch so ein Moment, wo ich dachte, du guckst auf eine deiner Grafiken und es bringt erstmal Ruhe, so ein ruhiges Gefühl. Und dann kann man sich auch noch tiefer einschauen. Ne? Aber das, der erste Moment ist so Ruhe, ausgeglichen vielleicht auch.
Ja, und dann gibt es aber wieder Strukturen, die sehr in Bewegung geraten, die flimmern, die auch in dieser Reduktion aber trotzdem was sehr Unruhiges haben, was auch manchen Betrachtern zu viel wird. Die sagen, oh, das flimmert mir zu sehr. Und mir ist aber, da kommt wieder die Bildhauerin in mir durch, da kommt wieder die Bewegung für mich rein. Das sind gerade die Strukturen, die mich reizen, wo man unterschiedlich rantritt oder wegtritt von der Arbeit und unterschiedliche Dinge einen daran auffallen in diesen Strukturen.
Würdest du sagen, das schließt sich für dich in Kreis? Also zu deinem früheren Ich, der Bildhauerin, zu dem heute, zu der Künstlerin, die Grafiken schafft, die sich bewegen, wenn man sich ja auf unterschiedliche Art und Weise ihnen nähert?
Ja, also es ist wie ein Fluss, der sich, in dem ich bin. Und alles fließt, alle Einflüsse, die ich bekommen habe, fließen darin ein. Und es führt mich weiter fort hin zu, in Zukunft, zu noch viel größeren Papierformaten, zu einer noch stärkeren Farbigkeit, was ich mir wünsche. Und dazu gibt es schon einen Ausblick für die kommende Ausstellung in der Kunststiftung Benita Koch-Otte, zu der ich auch 7 Grafiken ausstelle, die sehr farbenfroh geworden sind. Und
kannst du kurz von der Arbeit erzählen? Also die sind ja schon entstanden, auch innerhalb eines Stipendiums?
Ja, ich hatte ein kleines Recherchestipendium, um mich mit der Bauhausweberin Benita Koch-Otte auseinanderzusetzen. Und dazu bin ich für 3 Tage nach Bielefeld gereist, in ihre letzte Wirkungsstätte nach Bethel, wo sie beeinträchtigte und Menschen, also Menschen mit Beeinträchtigung, das Webhandwerk beigebracht hat und sie aber auch in Farb- und Formtheorie unterrichtet hat und habe mir ganz viel ihre Arbeitsbücher und Aufzeichnungen angeschaut. Sie hat ganz viele Farbstudien angefertigt mit Aquarell und die werden auch in der Ausstellung bei der Kunststiftung zu sehen sein.
Wann ist das?
Das wird dann im Herbst 2026 gezeigt werden.
Linda Grüneberg, was sind noch deine Wünsche als Künstlerin für die Zukunft? Was möchtest du noch machen? Wohin soll die Reise gehen oder ist das offen?
Das wird wahrscheinlich weiterhin mit dem Material Papier und Farbe und Druck zu tun haben. Ich glaube, das habe ich schon sehr verinnerlicht. Es ist immer offen. Das Experiment geht weiter und es werden noch sehr andere Sachen entstehen. Davon bin ich sehr überzeugt.
Sind es oft diese Synergien auch entweder mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, mit vielleicht Bauhäuslern, was du erzählt hast, weil man ja auch immer wieder nochmal auf eine andere Künstlerin oder einen anderen Künstler stößt oder man lässt sich von jemand anderem inspirieren oder meinetwegen durch die Natur, also wohingehend ist das offen?
Ja, ich lasse mich immer gerne inspirieren. Ganz stark war natürlich das Bauhaus in den letzten Jahren bei mir vertreten, aber auch das, jetzt gerade habe ich mich stark mit Japan beschäftigt und mit der japanischen Philosophie. Und ja, der Austausch ist mir sehr wichtig. Ich habe auch seit 2 Jahren eine Künstlerinnengruppe mitgegründet, Stella Matko. Wir sind auch 7 Frauen, die in Halle leben und arbeiten. Und der Austausch ist uns sehr, sehr wichtig. Die gegenseitigen Atelierbesuche, die inhaltliche Auseinandersetzung und gemeinsame Ausstellungskonzepte zu entwickeln.
Linda Grüneberg, wo kann man dich finden, wenn man dich sucht?
Gerade kann man mich an 3 Orten in Halle sehen. Das ist zum einen in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt in der Twist-Ausstellung. Parallel findet dazu eine kleine Werkschau in dem Twist Concept Store an der Großen Steinstraße statt. Da habe ich auch 8 meiner Grafiken gerade ausgestellt. Und im Lithoversum in der Bernburger Straße, da ist der Raum für Grafik. Da hängen auch drei Arbeiten von mir, die man auch von der Straße gut durchs Schaufenster sehen kann.
Du hast ein Atelier in Halle und kann man da zum Ateliertag kommen oder auch mal so vorbeischauen?
Man kann mich jedes Jahr zum BBK-Rundgang, also zum Tag des offenen Ateliers, besuchen kommen. Genau, wer gerne mehr über mich erfahren möchte, der findet mich natürlich auch auf meiner Webseite oder bei Instagram. 2020 ist auch ein Katalog über mich erschienen im Sandstein Verlag, den man online erwerben kann.
Also Linda Grüneberg ist zu sehen. Wir freuen uns auf die Ausstellung im Herbst auf jeden Fall in der Kunststiftung. Und ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Freude und tolle Erfahrungen mit deiner Arbeit auch in Zukunft.
Herzlichen Dank für die Einladung.